Grügo-Genossin Gumo.
Gumo-Genosse Valekta.
Grüß
Da
dich.
sind
Ah,
wir wieder.
das sind wir. Es ist schon wieder viel vorgefallen.
Viel zu viel. Ich muss auch ehrlich sagen, die letzte Woche oder die letzten Wochen, ich finde mich immer wieder in so einem generellen Weltschmerz wieder. Es ist die ganze Zeit, ich denke mir so, Digga, was denn noch? Was denn noch was? Ja, klar. Dann noch was.
Ja, das checke ich sehr. Das checke ich sehr. Es ist zurzeit irgendwie auch, ich habe das Gefühl, ich meine, es ist ja auch offensichtlich, dass das gewollt ist. Es wird einfach massiv Druck ausgeübt im Moment von allen Seiten. Aber ja, ich finde, das macht schon was mit einem. Und wie gesagt, genau das ist ja auch gewollt, dass wir damit überfordert sind. Aber es ist schon krass, ja.
Ja, ich frage mich dann auch manchmal, also ich glaube, das ist sowieso also so ein Ohnmachts- und Überforderungsgefühl, was viele Leute betrifft. Ich glaube, bei uns ist es dann nochmal so dieser Extra-Teil von, worüber rede ich denn jetzt als erstes? Was ist denn jetzt, wie priorisiere ich die Probleme auf dieser Welt? Muss ich sie priorisieren? Irgendwie ja ein bisschen schon. Unsere Zeit ist immer begrenzt. Das sage ich, weil ich denke, es hätte viele Dinge gegeben, über die wir heute hätten sprechen können. Aber wir haben uns eine Sache ein bisschen ausgesucht. Und zwar mal wieder die USA.
Damit werden wir irgendwie nicht fertig im Moment. Beziehungsweise es ist bei den USA aktuell irgendwie so, dass man nicht hinterherkommt, habe ich das Gefühl. Da war jetzt erst diese ganze ja, Geschichte mit Venezuela, dann die Okkupation, die so ein bisschen im Raum stand von Grönland und jetzt über das Ganze überlagernd die ganze Zeit auch schon die ja, Vorfälle, die die USA sich im Innern geleistet haben, beziehungsweise die Administration sich im Innern geleistet hat, die jetzt in den letzten 2 Wochen, glaube ich, so ein bisschen zu eskalieren scheinen, gerade in Minnesota und da ganz speziell mit Blick auf Minneapolis, die Hauptstadt von Minnesota. Da, ja, geht's ziemlich her. Magst du dazu ein bisschen die Lage mal zusammenfassen, was da passiert ist in den letzten Wochen?
Ja, gerne. Also wie wahrscheinlich jede, die uns zuhört, schon weiß, in Amerika gibt es eine Behörde, die wir in Deutschland nicht haben, und zwar ICE. Das ist eine Behörde, die nicht nur auf Migrationsfragen ausgerichtet ist, aber eben auch. Es ist keine Polizei, es ist dennoch eine staatliche Behörde, die momentan sehr weitreichend damit beschäftigt ist, Menschen abzuschieben, in Abschiebegewahrsam zu nehmen. Trump spricht immer selbst von Illegal Aliens, was ich ein ganz grässliches Wort finde. Ich vermeide, beziehungsweise ich würde selber Menschen niemals als illegal bezeichnen, denn Menschen können nicht illegal sein. Es geht hier um vor allem MexikanerInnen, die eben ohne Aufenthaltserlaubnis oder zumindest schiebt ICE das oft vor, in Amerika sind. Das Vorgehen dieser Behörde ist zunehmend am Eskalieren. Meines Wissens nach hat ICE immer schon Menschen abgeschoben und in Abschiebegewahrsam genommen. Was jetzt aber passiert ist, dass Trump dezidiert solche Abschiebegefängnisse bauen lassen hat, in großem Stil, und viele Menschen dorthin, ja, man kann es nicht anders sagen, als gekidnappt werden von offener Straße, von ihren Jobs, aus der Schule, von zu Hause, stürmen Eisbeamte, Häuser und nehmen Menschen mit. Oft ohne irgendeine Art von formalem, naja, also keine Durchsuchungsbefehle, keine Beweise oft auch. Es ist schon öfter passiert, dass sie Menschen, die eine US-Bürgerschaft haben, fest und mitgenommen haben. Ich habe Videos gesehen, wie sie versucht haben, indigene Menschen, die eben schon immer in Amerika waren, festnehmen oder auch versuchen, in diese Abschiebegefängnisse zu bringen. Es geht am Ende des Tages nicht um tatsächlich illegal migrierte Menschen. Es geht am Ende des Tages um Ausländer. Indigene Menschen aus Amerika sind keine Ausländer. Am Ende des Tages sind die Amerikaner die Ausländer. Aber das ist eine Konversation für sich. Und zuletzt ist es dazu gekommen, dass zwei weiße US-BürgerInnen erschossen wurden von ICE. Eine Frau in ihrem Auto und jetzt vor ein paar Tagen ein Mann auf offener Straße. Es eskaliert also zunehmend.
Ja, ich glaube, es ist wichtig an der Stelle festzuhalten, dass das, was du sagst, es geht, glaube ich, in erster Linie einfach darum, dass es Maßnahmen sind, die sich gegen nicht weiße Menschen richten. Also es ist die White Supremacy Culture, die weiße Vorherrschaft in Anführungszeichen, die da untermauert und weiter gefestigt werden soll, weil sie in den USA ja schon etwas ist, das in großen Teilen vorherrscht. Und das ist sind unfassbare Zustände, wie du schon gesagt hast, eben gerade, ja, wie da mit Menschen aller Art umgegangen wird, dass da Menschen teilweise verschwinden, egal welcher Nationalität, einfach, es sind mehrere oder es gibt extrem viele dokumentierte Fälle von Menschen, die einfach verschwunden sind, wo niemand weiß, wo diese Menschen sind. Ja. Und das ist ein riesengroßes Problem. Dazu kommen jetzt eben die beiden Fälle der erschossenen, der hingerichteten weißen AmerikanerInnen, Renee Good und Alex Pretty. Was mir dabei aufgefallen ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das etwas, was keine Ahnung, ob dir das aufgefallen ist. Alles, was gut ist und was schön ist, wird getötet. Das ist ein reiner Zufall, selbstverständlich, aber ich finde, der illustriert das ganz schön plastisch, was da passiert. Die beiden prominenten Fälle, eben die zuletzt von diesen ICE-Terroristen hingerichtet wurden, heißen Renee Good und Alex Pretty. Ihre Nachnamen lassen sich frei ins Deutsche übersetzen mit gut und schön. Und wie gesagt, natürlich ist das reiner Zufall, aber es illustriert eben das Vorgehen von faschistischen Strukturen generell immer, dass die schönen und die guten Dinge einfach genommen und weggeschafft werden und in dem Fall eben dann auch gewaltsam getötet werden, damit alles irgendwie einförmig, trist und karg ist. Und damit haben wir, ja, damit fehlt uns so ein bisschen der Antrieb, aktiv zu werden und uns dagegen zu stellen. Und insofern ist das auch so ein bisschen ein natürlich nicht gewollter, nicht forcierter, aber durch die Art und Weise, wie es dann entstanden ist, schon so ein bisschen ein Offenbarungseid. Und der uns auch zeigen wird, was diese Leute, diese Behörden und diejenigen, die diese Behörden beauftragen, in der Zukunft noch vorhaben.
Ja, und definitiv.
Ja, das ist... Also es ist wirklich absolut grausam, was da im Augenblick in den USA passiert. Und ich habe den Eindruck, dass aber, und vielleicht ist das eine positive Nachricht dabei, es gibt immer mehr Widerstand dagegen, was dort geschieht. Und ich habe auch immer mehr den Eindruck, dass es eben nicht so ist, dass dieser Widerstand durch immer härtere Maßnahmen gebrochen wird, sondern im Gegenteil, dass es eher dahin schlägt, dass härtere Maßnahmen zu noch härterem Widerstand führen. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich finde es ganz spannend, wie sehr sich die Menschen in Amerika solidarisieren. Es gab ja jetzt sogar einen Generalstreik in Minneapolis, was ein unfassbar starkes Zeichen ist, denn es trifft eben diese Stadt, dieses Land an der empfindlichsten Stelle, und zwar an der Produktion und am Geld. Etwas, was wir definitiv als Vorbild nehmen können und sollten. Ich habe auch gesehen, die Black Panthers sind im Wiederaufbau. Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob sie vollkommen von der Bildfläche verschwunden waren. In der Zeit rund um Martin Luther King waren sie ein sehr prominenter Teil des politischen Geschehens. Und ich habe auch beobachtet, dass sich immer mehr AmerikanerInnen, die sich eher im linksliberalen Spektrum auch verorten würden, vor allem im liberalen Spektrum, anfangen, sich zu bewaffnen. Also in Amerika ist das legal, muss man dazu sagen. In Deutschland ist das explizit nicht legal und deswegen würde ich explizit auch niemals dazu aufrufen, sich zu bewaffnen. In Amerika ist es legal und die Menschen tun das. Und ich glaube, es ist ein Hebel, der wirksam sein kann, aber auch, und das befürchte ich an dieser Stelle, insofern gewollt ist, als dass es mir immer mehr so wirkt, als würde Trump oder die Trump-Administration, das Trump-Regime, wie ich es neuerdings gerne nennen möchte, auf eine Art Bürgerkrieg zusteuern könnte. Zumindest habe ich diesen Take auch öfter mal wahrgenommen in amerikanischen Seiten des Internets und sich die Menschen dort halt immer wieder die Frage stellen, wollen wir das, können wir das, sollte das passieren, passiert das? Also viel Unsicherheit, aber eben auch viel Solidarität. Und was ich auch gesehen habe, was mir aber schwer fiel einzuordnen, dass Tim Walz, der, meine ich, der Senator von
ich glaube, der Gouverneur.
Oder der Gouverneur von Minnesota ist, die Nationalgarde nach Minneapolis befohlen hat. Aber eben nicht so, wie es letztes Jahr in Los Angeles war, um die Demonstrantinnen in Schach zu halten, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, um an Seite der Demonstrantinnen zu stehen. Vielleicht habe ich das aber auch falsch wahrgenommen. Wäre das so, wäre das natürlich auch ein sehr, sehr spannender Moment, den es zu begutachten gilt. Denn ein Problem, was wir ja auch hier in Deutschland haben, ist, dass Polizei und Bundeswehr nicht an Seite der Menschen, sondern eher an Seite des Kapitals stehen und agieren. Was in der Vergangenheit ja auch schon in Deutschland anders war, vor nun mehr als 100 Jahren. Auch das ist eine sehr spannende Beobachtung, finde ich.
Ja, ich habe das tatsächlich auch so wahrgenommen, wie du es jetzt schilderst, dass die dass er ich verstehe nicht hundertprozentig ehrlicherweise bislang, weil ich mich auch noch nicht ganz damit beschäftigt habe, wie da diese Zuständigkeiten innerhalb der USA sind, in deren föderalem System, was jetzt die oder unter wessen Weisung jetzt diese Nationalgarde steht, ob das tatsächlich die Zuständigkeit von einem Tim Walz ist oder ob die dann letzten Endes tatsächlich unter gegenüber Trump weisungsgebunden wären, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ja, ich habe es auch so wahrgenommen, dass er sie jetzt eben nach Minneapolis beordert hat und sie dort für Ordnung sorgen sollen, letzten Endes, beziehungsweise die Ordnung aufrechterhalten sollen. Der Punkt, den du ansprichst mit der Bewaffnung von Linken oder von Progressiven, finde ich auch deshalb extrem interessant, weil das im Moment in meiner Wahrnehmung dazu führt, dass Trump Trump bringt diejenigen gegen sich auf, die eigentlich an seiner Seite stehen, in Teilen zumindest. Dadurch, dass sich jetzt in den USA immer mehr Progressive bewaffnen, hat das eben auch dazu geführt, dass Alex Pretty, der eben vor einigen Tagen von den ICE-Kräften hingerichtet wurde, wohl eine Waffe bei sich getragen hat. Und zwar eine Waffe, die er legal bei sich getragen hat, einfach weil das im Rahmen der Gesetze so möglich war. Er wurde dann erschossen, nachdem er diese Waffe bereits gar nicht mehr bei sich hatte. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber die Trump-Administration macht aus diesem Umstand zuletzt, dass er sich den Sicherheitskräften bewaffnet genähert hat und dass es deswegen etwas wäre, was gerechtfertigt ist, dass er erschossen wurde, dass er hingerichtet wurde von diesen ICE-Terroristen. Und das ist jetzt etwas, was schwierig ist, weil damit bringt er die NRA, die National Rifle Association, also die Organisation, die sich, oder die Lobbygruppe, die sich sehr für das Recht der AmerikanerInnen, eine Schusswaffe bei sich zu tragen, einsetzt. Und die ist eine extrem mächtige Lobbyorganisation, die auch Trump und den Republikanern traditionell sehr, sehr nahe steht und die auch Trump sehr unterstützt hat. Und dadurch, dass hier jetzt diese Geschichte draus gemacht wird, dass das unrechtmäßig sein könnte, dass dieser Mensch ja eine Waffe bei sich trägt, verunsichert er hier sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe den Eindruck, natürlich so riskant das ist und so gefährlich das ist, eröffnet das jetzt einen ganz, ganz anderen Schauplatz nochmal, dadurch, dass Trump einfach seinen eigenen natürlichen Verbündeten, wenn man so will, vor den Kopf stößt.
Die Frage, die ich mir auch dabei ein bisschen stelle, ist fernab der Legitimation, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es gar nicht mehr notwendig ist, diese Dinge zu erklären, weil in vielen Teilen der amerikanischen Bevölkerung und der Trump-nahen Bevölkerung eben diese Faktenbasiertheit, dieses Argumentieren mit Fakten eben noch mehr, als es in Deutschland ist, irrelevant geworden ist. Wobei man auch dazu sagen muss, und auch das finde ich sehr spannend, am Tag nach dieser letzten Ermordung wurden die Rufe der AfD sehr laut, eine eigene ICE-Behörde in Deutschland oder ICE-ähnliche Behörde in Deutschland einzuführen. Nur um auch das mal einzuordnen, wessen Geisteskinde die AfD ist, denn sie legitimiert Morde. Sollte die meisten Menschen jetzt nicht überraschen, aber es ist doch nochmal ein eindeutigeres Zeichen. Ich finde es sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, abgesehen davon, ist ja, dass dadurch, dass diese beiden Getöteten weiß waren, das wollte ich noch dazu sagen, das haben wir so herausgestellt, eben weil Trump ja die Weißen beschützen möchte und sich auch da klar abzeichnet, dass man in dem Moment, wo man sich eben gegen dieses Regime, gegen dieses, ob es nun faschistisch, technokratisch, autoritär ist, gegen dieses Trump-Regime stellt, auch seine Privilegien als weißer Mensch in dem Sinne verliert. Also auch darauf kann man sich nur bedingt ausruhen.
Ich finde es auch deswegen ganz wichtig, das so zu betonen, weil es, glaube ich, eine sehr große Unehrlichkeit in diesem gesamten Diskurs darüber so ein bisschen offenbart, weil, wie wir vorhin schon angesprochen haben, es wurden unzählige Menschen bereits zuvor von ICE und ähnlich strukturierten Behörden getötet. Und es wurden unzählige Menschen verschleppt und sind verschwunden. Niemand weiß, wo sie sind. Es wird jetzt zum Thema, nachdem es zwei Weiße getroffen hat. Das soll in keiner Weise die Tragik und den Schmerz über diesen Verlust irgendwie schmälern. Aber trotzdem ist genau diese Tragik und genau dieser Schmerz über Verluste, über persönliche Verluste nahestehender Menschen, das gab es eben auch schon zuvor bei einfach nicht weißen Menschen. Und da haben sich die, oder da war das mediale Interesse daran nicht wirklich gegeben. Und jetzt ist es eben der Fall. Deswegen finde ich es immer so wichtig, das nochmal hervorzuheben immer, um da einfach auch die, ja, den eigenen kritischen Blick auf das Geschehen so ein bisschen zu schärfen. Weil ich meine, da müssen wir alle uns, glaube ich, an die eigene Nase greifen, dass wir das davor nicht in der Form skandalisiert haben. Ich meine, bei uns in Europa ist es nochmal eine bisschen andere Geschichte, weil das auch eine Frage der Wahrnehmung dann einfach ist. Aber natürlich können wir uns da auch einfach nicht rausnehmen, dass das jetzt für uns ein Skandal ist. Und auch wir reden jetzt darüber, nachdem das geschehen ist.
Das stimmt. Man muss sich auch fragen, wenn ICE-Terroristen auf offener Straße weiße Menschen erschießen, was sie hinter den geschlossenen Mauern von Abschiebegefängnissen mit nicht weißen Menschen machen. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem Reporter, einem amerikanischen Journalisten, der sich so einem Abschiebegefängnis genähert hat und sehr eindeutig vor allem Kinder weinen und schreien gehört hat. Also ob ihnen jetzt körperliche Gewalt oder nur in Anführungszeichen psychische Gewalt angetan wird, ist an der Stelle nicht so relevant. Er wurde auf jeden Fall nach wenigen Sekunden weggeschickt. Auch das ist ein sehr klares Zeichen. Genauso wie diese ICE-Terroristen sich eben nur vermummt zeigen, ihre Identität schützen, keine persönlichen Nummern, also Personalnummern tragen und Handys aus Händen schlagen, sobald man sich ihnen mit Kamera nähert. All das sind eindeutige Zeichen dafür, dass dort etwas sehr, sehr, naja, Illegalität ist kaum relevant in diesen Verhältnissen, aber etwas sehr Menschenverachtendes auf jeden Fall passiert und etwas, was dem Gerichtshof für Menschenrechte vielleicht in einigen Jahren sehr interessant vorkommen wird.
Ja, das ist der Punkt. Was ich mir halt immer denke im Augenblick, ich glaube, wenn ich in den USA wäre in diesen Momenten und ein Interesse daran hätte, meine beruflichen Tätigkeiten im illegalen Sektor nachzugehen, dann wäre das, was da im Moment passiert, das Beste, was mir passieren könnte. Ich miete mir ein Auto gemeinsam mit meiner Bande, wir maskieren uns und dann fallen wir ein, wo wir können. Und wenn dann Polizei kommt, dann sagen wir Kollegen, wir sind ICE und dann verpissen die sich. Und dann ziehst du dein Ding zu Ende durch. Das ist, glaube ich, wirklich, glaube ich, kann das noch in eine Richtung umschlagen, die vielen so einfach gar nicht bewusst ist, was für Räume das öffnet, dass da einfach wieder der wilde Westen kommt, in dem einfach von vorne bis hinten das Recht des Stärkeren gilt. Und beziehungsweise nicht nur das Recht des Stärkeren, sondern das Recht des Kräftebündelnden. Und das ist absolut beängstigend, auch wieder an der Stelle, abgesehen davon, dass das jetzt nicht heißen soll, dass das, was diese Kräfte dort im Augenblick tun, in irgendeiner Form weder rechtlich noch moralisch irgendwie zu rechtfertigen wäre. Das müssen wir, glaube ich, auch an der Stelle nochmal ganz klar betonen. Umso tragischer finde ich, was das alles anbelangt, wie sich wieder einmal, überrascht bin ich nicht, aber wie sich wieder einmal die deutsche Regierungs- und Spitzenpolitik dahingehend positioniert, weil tun sie halt gar nicht, nehme ich so wahr. Oder hast du was mitbekommen?
Nee, ich hab selber vor ein paar Tagen ein Video über die Geschehnisse in den USA gemacht, habe ein bisschen recherchiert, ob Merz sich denn dazu geäußert hätte. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist in diesem Themenkomplex um Trumps Außenpolitik des März meinte, man sollte doch das Bigger Picture irgendwie betrachten und das müsse ja alles eingeordnet werden. Und auch das ist ja etwas, was seltsamerweise immer nur gefordert wird, wenn rechte Akteure Dinge tun und Straftaten begehen, dann muss erstmal alles eingeordnet werden und macht mal halblang und sind sowieso nur Einzelfälle und der Typ, der da irgendwen erschossen hat, der war halt nicht richtig trainiert und da, also das passiert ja mal unter Stress und bla 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 bla. Und naja, wenn es im Raum steht, dass Linke etwas getan haben könnten, dann ist es eindeutig und dann ist es Linksextremismus. Also mal ganz abgesehen davon, ich finde es absolut lächerlich, wie deutsche PolitikerInnen, also die meisten, nicht alle, aber SpitzenpolitikerInnen dazu Stellung beziehen. Ich finde es teilweise auch sehr lächerlich, wie DemokratInnen in Amerika dazu Stellung beziehen, die eben dann solche Dinge fordern, wie Eisbehörden müssten besser ausgebildet werden. Wo ich mir denke, nein, sie müssen nicht besser ausgebildet werden, sie dürfen nicht existieren. Also das ist ja völlig lächerlich. Soran Mamdani, den ich eigentlich relativ gerne mag, trotz dessen, dass er auch seine Defizite hat, keine Frage, hat an die Bürger von New York City, dessen Bürgermeister er ja jetzt ist, verlauten lassen, sie sollen doch die Polizei rufen, wenn sie Eisbehörden irgendwie auf den Straßen sehen. Wo ich mir einerseits denke, okay, gut, sollte es sich rausstellen, dass die New Yorker Polizei so an Seite der Menschen und nicht an Seite des Kapitals und Donald Trumps steht, dass sie die Menschen verteidigen, ist das ein Moment, der unbedingt eingefangen werden muss, auch im Sinne einer Veränderung des amerikanischen Systems. Ich halte es aber für fraglich, ob das tatsächlich der Fall wäre.
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, der Take von Mamdani sollte da in eine solche Richtung gehen, wie du es gerade beschreibst, aber ich halte es auch für extrem schwierig, was das anbelangt. Und ich nehme das auch so wahr. Die Bundesregierung und Deutschland, also ich denke schon, die Bundesregierung steht letzten Endes auf der Seite von ICE. Und das ist ja etwas, was wir gesehen haben, die Bundesregierung, wie sie agiert, wenn Donald Trump Venezuela überfällt und den Präsidenten von Venezuela entführt, dann verhält sie sich ruhig und sagt dazu erstmal gar nichts. Dann ist das ein kompliziertes und, wie hat er gesagt, ein komplexes Gesamtbild, das man sehen muss, und am Ende steht das Völkerrecht, und seitdem hat der Typ dazu auch nichts mehr gesagt. Während gleichzeitig, wir einen Angriffskrieg auf Rojava haben im Augenblick durch die Nachfolgeorganisation des IS und der Türkei, die Bundesregierung sich exakt genauso verhält wie beim Völkermord in Palästina, sie ignoriert es. Und jetzt haben wir es hier jeweils mit staatlichen Strukturen zu tun, sowohl in Venezuela als auch in Rojava, die den Kapitalismus irgendwie gefährden würden und damit natürlich auch die deutsche Bundesregierung angreifen und gefährden würden, wenn sich zeigt, dass das erfolgreiche Modelle sein können. Natürlich stehen sie dann auf der Seite von ICE, wenn das Gegenmodell erfolgreich sein könnte. Und wir erleben hier eben auch in den USA, gerade in Minnesota, dass sich eine gesellschaftliche Gegenbewegung formiert, die bestehenden Zustände in Frage stellen. Und ich sehe da durchaus eben auch Potenzial, dass daraus eine Klassenfrage, die sich gestellt wird, erwachsen kann. Im Moment ist das überhaupt nicht gegeben. weil in den USA da einfach generell nicht viel Bewusstsein dafür da ist, beziehungsweise über Jahrzehnte sehr erfolgreich Propaganda betrieben wurde dagegen. Aber wir nehmen ja schon wahr, dass ein Klassenbewusstsein, auch wenn das ein sehr abstraktes Klassenbewusstsein, auch in den USA ziemlich gegeben ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das etwas ist, was eben auch aus solchen Protesten und Widerständen erwachsen kann. Und wenn das dann niedergeschlagen wird, dann glaube ich, wird die Bundesregierung auch ganz offen auf der Seite von Trump und seinen ICE-Truppen-Terroristen stehen.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wir nähern uns vielleicht gerade so einem Kipppunkt, der ja irgendwo in beide Richtungen kippen kann. Ich glaube, sollte es dazu kommen, dass in Amerika sich die Bewegung so organisiert und so vergrößert und ein Klassenbewusstsein in einer Form entwickelt, als dass sie es schaffen, Trump auf welche Art auch immer abzusetzen und eine Art sozialistisches System dort aufzubauen, sollte, und das sind viele Wenns, sollte das passieren, hat das unendlich große Konsequenz für den Rest der Welt. Das hast du auch letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Ich denke, sollte in den USA ein Sozialismus entstehen, dann sind die Gegebenheiten da, als dass dieser auch auf der ganzen Welt entstehen könnte. Ich befürchte, andersrum passiert das nicht, sondern verfestigt sich in den USA ein faschistisches, ich nenne es jetzt mal faschistisch, wie auch immer es sich dann am Ende genau auszeichnet, ist ja auch von sekundärer Relevanz, sollte sich ein faschistisches Regime in den USA verfestigen, dann sehe ich auch da die Wahrscheinlichkeit als sehr groß, dass es auch in Deutschland und in anderen westlichen Staaten so passieren wird. Und da ist das große Problem, als Deutschland 33 bis 45 faschistisch war, hatten wir die USA als Feind, die Sowjetunion als riesigen Machtblock direkt nebenan und eben, also eben die Alliierten, die sich zwar nicht aus ideologischen, sondern aus vielfach, also nicht nur aus ideologischen, sondern aus auch vielfach anderen Gründen gegen den Hitlerfaschismus gestellt haben, aber sich gegen den Hitlerfaschismus gestellt haben. Sollte das jetzt eben passieren, dann haben wir weder eine UdSSR, die sich selbst als sozialistisch oder kommunistisch versteht, noch haben wir Alliierte, die sich dagegen positionieren würden. Im Gegenteil, wir hätten, ich mag es kaum aussprechen, ein hohes Potenzial für eben einen globaleren Faschismus, als wir ihn jemals erlebt haben.
Ja, ich sehe dann einen Punkt voll. Gleichzeitig will ich dem so ein bisschen vielleicht gezwungen optimistisch entgegenstellen. Auch während des deutschen Faschismus der 30er und 40er Jahre hatten die USA und auch die UdSSR unter Stalin zunächst sehr gute Beziehungen zum damaligen Deutschland gepflegt. Und die USA haben sich ja dann auch in den Zweiten Weltkrieg erst sehr, sehr spät mit eingeschaltet tatsächlich. Was ich jetzt als etwas sehe, was durchaus dafür sprechen könnte, dass auch in einem solchen Fall sich ja noch mal andere Bündnisse formieren könnten. Ich weiß, dass die Volksrepublik China nicht dafür bekannt ist, in irgendeiner Form irgendwo außerhalb ihres absolut eigenen Einflussbereiches militärisch zu intervenieren. Sehe allerdings auch, dass die USA das bis zu den Weltkriegen nicht wirklich getan haben. Und ich sehe auch, dass wir einen extrem starken indischen Machtblock im Moment haben, der dem Trump-Regime jetzt nicht ganz so verschlossen gegenübersteht, ihn aber auch sehr skeptisch sieht, was auch wiederum auf Teile des übrigen amerikanischen Doppelkontinents zutrifft. Also ich klammere mich da irgendwie so ein bisschen daran, dass dass innerhalb des kapitalistischen weltweiten Systems dann doch noch mal sehr konkurrierende Interessen bestehen, die sich nicht zwingend an den USA als Hegemon ausrichten wollen. Aber ich teile deine Sorge durchaus trotzdem.
Ich glaube, also im Grunde genommen hast du das schon gesagt, dass Friedrich Merz meiner Einschätzung nach eher nach einem Grund sucht, noch direkter eben auf ja, wie kann ich es formulieren, ohne dass ich es selber ekelhaft finde, nicht weiße, nicht deutsch. Deutsche
Angehörige
Menschen,
der globalen Mehrheitsgesellschaft.
Dankeschön, einzuwirken. Ich scheue mich immer davor, eigentlich nicht Deutsche zu sagen, denn sehr viele diskriminierte und verfolgte Menschen in Deutschland sind Deutsche und in Deutschland geboren. Aber wenn ich das sage, meine ich eben alles, was nicht weiß ist am Ende des Tages. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ich glaube, auch mit Blick auf die Umfragen, auf die Sonntagsumfrage von der letzten Woche, die AfD mit 26 und die CDU mit 25% bezahlt, nicht bezahlt, nummeriert hat,
einstuft.
Was auch immer, eingestuft hat, bewegen wir uns momentan sowohl auf dieser Ebene in kritischen Gefilden, als auch im Hinblick auf den weiteren Abbau des Sozialstaates. Jetzt träumt Merz davon, die Teilzeit abzuschaffen. Zuletzt ging es um Krankheitstage, Karenztage, die Bürgergeldreform, die eben schon durchgedrückt wurde. Also auch hier haben wir immer weiteres Einwirken auf die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und wohin laufen diese Menschen aus irgendeinem unerfindlichen Grund auf Merz zu und auch leider zu großen Teilen zur AfD? Und da schließen wir den Kreis wieder, die selbst gerne eine Eisbehörde hätten. Also schwierige Zeiten.
Ja, das stimmt. Der positive Aspekt daran ist, ich habe heute gesehen, Trump hat in den USA extrem schlechte Zustimmungswerte. Es gibt in den letzten 100 Jahren genau einen einzigen Fall, in dem ein US-amerikanischer Präsident in den USA schlechtere Zustimmungswerte hatte. Und das ist Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Das heißt für mich, und die Trends zeigen nach unten, also es ist da absolut eine sehr eindeutige Entwicklung im Moment. Worauf ich jetzt im Moment mit absoluter Sorge blicke, ist weil ich da auch wieder eine Parallele zu Deutschland 35 beziehungsweise Berlin 35 sehe, die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren, die im Sommer in den USA stattfinden wird, die ja in mir einfach ganz starke Verknüpfungen an Olympia 35 in Berlin weckt. Finde ich extrem schwierig. Und ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass eben mit Blick darauf Donald Trump dieses Event natürlich nutzen will, um sich der Welt als der große Mann zu präsentieren. Gleichzeitig aber sehe ich wirklich, ich habe den Eindruck, dass er zwei verschiedene Herangehensweisen daran hat, dass er entweder die Proteste bis dahin komplett niedergeschlagen haben will, um dann die friedlichen USA zu präsentieren. Oder aber, dass wenn das nicht passiert, dass es dann während dieses Events große Anschläge geben wird, die sehr untypisch sind für die Protestbewegung im Moment, die aber trotzdem der zugeschoben werden und die vor allen Dingen auch sehr viele Menschen aus der ganzen Welt treffen werden. Und da sehe ich einfach, dass das etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen, wenn die Proteste und der Widerstand gegen Donald Trump bis zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft anhalten.
Da, wenn es passiert, du hast es zuerst gesagt, wir haben es auf Video. Ja, mir kommt da auch immer so ein bisschen dieses Brot und Spiele Gedöns in den Sinn. Es ist ja nun mal auch Fakt, dass solche großen Events und solche massenziehenden Events gerne dafür genutzt werden, um die Leute mit Freude von den tatsächlichen Geschehnissen abzulenken und eben ihnen etwas anderes zu geben, worauf sie sich doch lieber konzentrieren sollten, als auf die politischen Gegebenheiten. Um aber auch etwas von meiner Schwarzmalerei wegzukommen. Ich sehe durchaus auch, dass die Welt vielleicht auch aufgrund ihrer Krisenhaftigkeit immer politischer wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt an meiner Bubble liegt, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen mit Politik auseinandersetzen, vielleicht weil sie auch gar nicht mehr davon wegkommen, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und ich das schon als Gewinn sehe, dass diese Teilnahmslosigkeit, die ja lange, lange vorgeherrscht hat, etwas zurückgedrängt wird von eben einem Interesse an den Geschehnissen dieser Welt und eben da auch das Potenzial liegt, dass Menschen sich, dass Menschen verstehen, woran all diese Krisen eben liegen, was dahinter steckt. Ich finde, die USA sind natürlich auch ein Paradebeispiel dafür. Sind sie schon immer oder schon lange gewesen, sind sie jetzt in noch viel mehr, weil die USA in seiner Rohform ja kernkapitalistisch ist, oligarchisch. Und wenn man sich allein anguckt, wer dahinter Trump steht, sind das Musk, Zuckerberg, Gates, bla 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 bla. Die ganzen reichen Herren, die sich da versammeln und eben einwirken auf diese Politik. Ich glaube, sobald man das erkennt, gibt es nur noch zwei Wege. Und der eine biegt links ab und der andere biegt rechts ab.
Ja, ich sehe, was du meinst. Und ich würde dem auch gerne noch in noch ergänzend hinzufügen, mir persönlich gibt das, was in Minneapolis gerade passiert, extrem viel Hoffnung, weil ich sehe, dass da einfach eine Organisation stattfindet, die sich auch gegen den Staat richtet und das etwas ist, was wir, glaube ich, einmal mitnehmen können. Das ist ja was, was mir persönlich auch immer extrem wichtig ist. Ich bin ja eher jemand, der zwar Theorie schon für wichtig hält, aber Theorie immer eher als ein Instrument begreift, das die Praxis anleiten sollte. Und also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich eher jemand, der für die Aktion zu haben ist als für das Plenum. Und in Minneapolis sehen wir einfach im Moment Aktionen, die direkten Nutzen bringt und die direkt etwas bewegt. Das sind einmal diese ganz konkreten Blockadeaktionen, die ja stattfinden von Menschen, die einfach, wenn Eis da ist, sich mit ihren Autos in den Weg stellen oder sich auch mit ihren Körpern in den Weg stellen, womit sie sich selbst in riesige Gefahr bringen. Wir haben das anfangs schon besprochen. In mindestens zwei Fällen wurden dann Menschen eben dafür, dass sie das getan haben, hingerichtet. Andererseits sind es Menschen, die durch ihre Viertel fahren und mit Megafon die Menschen davor warnen, dass Eis jetzt kommt. Dann sind es andererseits, was ich großartig finde, Menschen, die vor die Hotels, in denen diese Eisterroristen untergebracht sind, nachts sich davor stellen und lärmen des Todes, damit die einfach keinen Schlaf finden und damit ihren Mitmenschen nichts anhaben können am nächsten Tag oder einfach nicht so aufmerksam sind am nächsten Tag und damit weniger effizient in dem, was sie da verbrechen sind. Und dann gibt es Aktionen von Menschen, die zu Hunderten, zu Tausenden, glaube ich, Mietwagen mieten, damit diese ICE-Agenten keine Mietwagen zur Verfügung haben, mit denen sie Menschen entführen können. Und das sind auf so vielen Ebenen einfach Aktionen, bei denen ich sehe, dass Menschen sich darüber bewusst werden, dass sie wirksam sind und dass sie selbst etwas ja bewegen können. Und das finde ich wirklich großartig. Und das ist etwas, was wir uns, glaube ich, ganz genau anschauen und auch zu großen Teilen übernehmen sollten, wie hier vorgegangen wird. Weil das ist einfach eine Form des Protestes und des Widerstandes, bei dem Menschen merken, dass sie wirkmächtig sind.
Ja, also ich finde es auch total spannend, wie kreativ die Protestierenden in den USA da werden. Es ist wunderschön zu sehen. Ich glaube, das ist auch der Moment, wo die Theorie eben als weiterführendes Werkzeug wichtig wird und wo man sagt, okay, diese Aktionen, die bekämpfen in dem Punkt Symptome. Und das ist total wichtig und relevant, dass diese Symptome bekämpft werden. Weitergehend muss halt die Frage kommen, okay, und wie gehen wir an die Wurzel des Problems? Ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, wir dürfen nur die Wurzel bekämpfen. Genauso bin ich kein Freund davon zu sagen, wir dürfen nur die Symptome bekämpfen, denn dann wird das Problem immer wieder aufkommen. Na klar, ich glaube, das ist aber etwas, was auch immer mehr Menschen verstehen. Und ich glaube, es ist auch etwas, an dem man schlecht vorbeikommt, wenn das Problem so akut wird und eben so tief in die Gesellschaft eingreift. Was ich nämlich in Deutschland oft beobachte, ist, dass sich definitiv viele, viele Menschen auch organisieren lassen, aber leider eben nur sehr kurzfristig oder nur sehr punktuell. Und dass die Menschen, die langfristig aktiv sind, eher diejenigen sind, die ohnehin schon politisiert sind, die ohnehin schon links sind. Und in solchen Gegebenheiten, wie sie gerade in den USA vorhanden sind, geht das eben nicht. Würden sich nur schon linke Menschen gegen ICE stellen, dann wären da nicht allzu viele Menschen auf der Straße, wenn wir mal ehrlich sind. Und dementsprechend glaube ich, wenn die ganz allgemeine Bevölkerung anfängt, in die Aktion zu kommen, dann fängt auch die ganz allgemeine Bevölkerung an, sich zu fragen, wie konnte das denn passieren? Und da haben wir den Startpunkt. Und ich glaube, die Fragen des Kapitalismus sind gar nicht so schwer zu beantworten. Man muss weder Akademikerin sein, noch besonders viele Bücher gelesen haben, um irgendwann an den Punkt zu kommen von, wir werden benutzt und wir werden verarscht. Die Frage ist halt nur, auf wen man dieses Benutzen und Verarschen dann projiziert. Und da kommen eben dann auch rechte Akteure ins Spiel und sagen, ah ja, du hast erkannt, du wirst benutzt und verarscht. Von wem? Von den Ausländern. Und da kommen wir dann eben in problematische Situationen. Diese Gefahr sehe ich jetzt natürlich bei den Menschen, die in der USA bereits gegen ICE auf der Straße sind, nicht. Ich glaube, wenn du da angekommen bist, dann ist es schwer, dich von rechts wieder einzufangen. Viel gefährlicher sind alle Menschen, oder also nicht die Menschen, die zu Hause sitzen, aber viel gefährdeter so sind jetzt die Menschen, die sowas vielleicht nur von außen mitbekommen und nicht selber betroffen oder nicht mit eigenen Augen sehen, was da gerade passiert.
Ja, das sehe ich durchaus auch, dass das diejenigen, an die sich ja auch die Propaganda und die Agitation der Trump-Administration im Moment richtet, wenn gesagt wird, dass das Kriminelle sind, die da Bundesbeamte angreifen und was weiß ich. das richtet sich ja genau darauf, eben solche Menschen zu erreichen. Da geht es ja nicht darum, diejenigen, die sich hier vollkommen zu Recht gegen ICE stellen, davon zu überzeugen, dass das irgendwie falsch wäre, was sie da tun und dass sie doch bitte zur Vernunft kommen sollten, irgendwas in der Art, sondern ganz klar geht es einfach darum, anderen das zu zeigen und mit dem Finger drauf zu zeigen. Das wird, glaube ich, auch, ja, ist, glaube ich, auch etwas, dieses Momentum, was du gerade angesprochen hast, haben wir da jetzt natürlich in den USA beziehungsweise in Minnesota, diese Menschen. Ich sehe eine gewisse Verwandtschaft dazu im Moment bei dem Thema, das wir schon ein paar Mal hatten, den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht, aber auch bei einigen verwandten Themen noch, oder was heißt verwandten, bei einigen anderen Themen ähnlichen Ausmaßes. Der nächste Schulstreik gegen die Wehrpflicht findet ja am 6. März bundesweit 5. statt. Am 5. Mhm. Dankeschön. An einem Donnerstag.
Ja, da haben wir uns auch drüber gewundert, aber es krass, ist der 5.
Okay. Egal, wenige Tage später, am 9. März, also einen Tag nach dem Feministischen Kampftag, wird zum bundesweiten Frauenstreik aufgerufen. Und das sind, glaube ich, Themen, die Gefahr laufen, ähnlich wie es in der Vergangenheit schon öfter war, für kurze Zeit präsent zu sein und dann wieder abzuflachen in der Wahrnehmung. Gleichzeitig aber haben sie die riesengroße Chance, eben auch längerfristig Wirkung zu entfalten. Und ich meine, da müssen wir uns einfach der Tatsache bewusst sein, dass diejenigen, die von den Gründen dieser Streiks betroffen sind, auch weiterhin davon betroffen sein werden. Und diejenigen gilt es einfach dauerhaft und langfristig zu unterstützen. Und da sehe ich großes Potenzial, dass das etwas ist, was im Moment sehr gut vermittelt werden kann. Einfach weil sich eine Stimmung eingestellt hat von der politischen Elite, die da sehr klar dagegen steht. Und nicht abzusehen ist, dass mit diesen Streiks Teilerfolge erzielt werden können, sondern dass sie wahrscheinlich weiterhin ignoriert werden, so lange, bis sie nicht mehr ignoriert werden können. Und das halte ich am Ende des Tages dann doch für einen positiven Einfluss, der da entfaltet wird.
Ich glaube auch, wir können aus dem Mut der Menschen in den USA und den Protestierenden in den USA viel auch nach Deutschland mitnehmen und viel auch diese gelebte Solidarität irgendwie als Vorbild nehmen, auch wenn du gerade nochmal den Schulstreik gegen die Wehrpflicht ansprichst. Auch das ist eine Bewegung, die größere Erfolgschancen hat, je mehr sie mit Solidarität auch von NichtschülerInnen eben begegnet wird. Ich glaube, dass das Problem da ist natürlich, dass man junge Menschen eher noch weniger ernst nimmt, als man eben ältere Menschen ernst nimmt. Also auch da großes Plädieren für, geht auch ihr auf die Straße, wenn es euch in irgendeiner Art und Weise und Form möglich ist, an diesem Tag auf die Straße zu gehen. Was ich noch sagen wollte und ich glaube, was wir auch selber tun, was ich oft selber tue, was ich sehr interessant finde, ist diese klare Distinktheit zwischen rechts und links in diesen Fragen. Und vor mehr als einem halben Jahr, kann ich mich erinnern, hat die AfD-Fraktion so ein Strategiepapier veröffentlicht oder es wurde veröffentlicht, sie haben es intern diskutiert und es wurde veröffentlicht. Und deren Vorgehen und Idee ist, die Menschen so sehr zu spalten, dass sie sich quasi nur noch zwischen rechts und links entscheiden können. Ich halte das einerseits für gefährlich, andererseits auch für eine Chance, Menschen vor Augen zu führen, dass es eben oft, naja, nicht die Entscheidung zwischen rechts und links ist. Ich finde das ist zu vereinfacht, aber schon ein bisschen die Entscheidung ist zwischen Solidarität und Klassenbewusstsein und Nicht-Solidarität und Individualisierung. Ich glaube, das ist etwas, auf das wir irgendwie insofern hinarbeiten sollten, als dass wir immer wieder hochhalten müssen, wenn ihr euch zusammentut und gemeinsam erkennt, was eigentlich der Feind ist, dann könnt ihr etwas erreichen. Weil das Gegenteil ist ja eben dieses: Es trifft dich nicht, solange du dich ordentlich verhältst und jeder ist so seines eigenen Glückes Schmied und solange du artig bist, ist doch alles gut, was nicht stimmt, denn es kann auch Menschen treffen, die sich A ins Gesetz halten und es werden ja genau die Menschen versucht zu verfolgen, die sich solidarisieren, weshalb es immer wichtiger ist, sich zu solidarisieren. Also es soll kein Appell daran sein, dass ihr es nicht tun sollt, sondern eher ein Appell, dass ihr es tun sollt.
Spannend, dass du das ansprichst. Das ist mir bislang, habe ich mir das so noch überhaupt nicht überlegt, aber mir ist gerade aufgefallen, dass das letztlich eine, dass die AfD hiermit letztlich die Menschen vor die Frage treibt, die Rosa Luxemburg gestellt hat, nämlich Sozialismus oder Barbarei. Du hast damit, wenn das Ziel ist zu spalten, dass Menschen sich zwischen rechts und links entscheiden müssen, wie auch immer das dann definiert wird, so wie du es gerade beschrieben hast, eröffnet das einfach nur die Frage Sozialismus oder Barbarei. Und das finde ich fasst sehr, sehr schön zusammen, weil daran können wir ja uns orientieren. Und das ist, finde ich, ist auch ein sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. Wir haben die Stunde voll und wundervoll zu Ende gebracht.
Es ist sehr selten, dass ich auf diese kleine Uhr, die keiner der Zuhörenden oder Zuschauenden sehen kann, aber wir beide sehen können. Es läuft nämlich ein Timer mit, wie lange wir schon reden. Es passiert sehr selten, dass ich darauf gucke und am Ende wir noch unter einer Stunde sind. Ich glaube aber, es ist gar nicht so schlecht, auch mal zu wissen, wann gut ist. Mal zu wissen, wann Schluss ist.
Ja, ich glaube, es ist in dem Fall, es ist halt so ein komplexes Thema, oder was heißt komplex? Ich klinge schon wie Merz. Es ist so ein Thema, du kannst das sehr, sehr weit ausführen. Und ich glaube, dass es im Moment einfach wirklich was ist, was sich sehr, sehr viele Menschen, wozu sich sehr, sehr viele Menschen Gedanken machen. Vielleicht noch ein Hinweis, ich bin momentan noch dabei oder ich habe die vergangenen Wochen unabhängig von den Entwicklungen in den USA damit verbracht, ein Konzept, das aus der Gewerkschaftsarbeit, aus der ich hier ursprünglich komme, kommt, die Machtressourcenanalyse. Klingt relativ sperrig, das ist ein Tool, bei dem analysiert wird, bei der Gruppen, Interessensgruppen analysieren können, an welchen Stellen sie tatsächlich Macht und Einfluss ausüben können. Kommt, wie gesagt, aus der Gewerkschaftsarbeit, dient dazu, dass herausgearbeitet wird, wenn wir einen Arbeitsstreik zum Beispiel machen, wie müssen wir den organisieren, damit er möglichst wirkungsvoll ist. Und das habe ich in den vergangenen, wie gesagt, vergangenen Wochen versucht, auf einer größeren Ebene nochmal auf politische Arbeit im Allgemeinen zu übertragen und darauf zu übersetzen. Werde ich in der nächsten Zeit wahrscheinlich nochmal drauf eingehen und werde das in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Das ist ein Fragebogen dann einfach, der ausgefüllt werden und ausgewertet werden kann, der dann zum Ergebnis hat, wie man sich gut organisieren kann. Das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist in der nächsten Zeit, wenn wir uns insgesamt organisieren, dass wir da auch einen Plan haben und nicht blindwütig drauf losschlagen. Das wie gesagt, ist etwas, das, glaube ich, von den Protesten in Minneapolis, was uns dahingehend auch nochmal sehr inspirieren kann.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich darauf. Und ja, da würde ich abschließend auch nur noch sagen, verliert nicht die Hoffnung. Eine bessere Welt ist möglich. Liked, subscribed, macht die Klingel an, ladet es runter, was auch immer man hier noch sagt. Alles, was hier passieren kann, tut es.
Wenn ihr auf YouTube seid, dann hypt es. Und was noch gesagt werden muss zum Abschluss ist Herbie Rojava. Nur damit es gesagt wurde. Steht solidarisch an der Seite unserer Genossinnen und Geschwister in Kurdistan und im Moment vor allem Rojava.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Freundschaft.